Ja, wie ist das so schön? Gute und herzlich willkommen zum vorletzten Mal diese Saison. Melden wir uns. 34. Spieltag ist rum. Alle Entscheidungen gefallen, bis auf die Relegation. Ich weiß jetzt nicht, wie du die Zweitliga-Fußball so verfolgst, aber zwei packende Konferenzen gab es, Samstag und Sonntag. Wie war's? Wie war dein Wochenende?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich habe tatsächlich beide Konferenzen, also Erstliga-Konferenz komplett verfolgt, Zweitliga-Konferenz tatsächlich auch, jetzt zumindest so die zweite Halbzeit. Und habe da die Entscheidung auch mitbekommen. Beide sehr spannend. Und ja, weil, glaube ich, fast sogar die Erstliga fast noch ein bisschen turbulenter war gegen Ende. Aber trotzdem, beides sehr spannend, ja.
Ja, also vielleicht schon mal, ich würde mich im Voraus schon mal entschuldigen, wenn es kann durchaus sein, dass ich hier ab und an gestört werde. Und ja, dazu dann später mehr. Aber lass uns doch mal zweite Liga gleich ansprechen, wenn es aus gegebenem Anlass gerade vorbei. Schalke schon länger als Aufsteiger bekannt. Jetzt Gratulation an Bremen, haben es auch geschafft. Direkt Wiederaufstieg mit einem 2-0. Es ist beim 2-0 geblieben.
Ja.
Gegen Regensburg. Und dritter ist der HSV tatsächlich. Sah lange nicht so aus. Es sah lange so aus, dass sie es tatsächlich wieder verspielen. Und dann fangen sie dann in der 91. noch tatsächlich den Anschlusstreffer in Rostock. Aber sie haben 3-2 gewonnen und stehen damit als Relegationsverein fest. Im Vergleich zu den letzten Jahren immerhin schon mal ein Erfolg, oder?
Das stimmt, ja. Und die Relegation mit der ersten Liga hat es in sich. Es geht gegen die Hertha. Und tatsächlich waren Darmstadt war ja auch noch im Rennen um den dritten Platz. 60 Punkte die Saison gespielt. Echt eine gute Saison gespielt. Reicht aber leider nur für den vierten Platz. Felix Magath war in Darmstadt, hat sich Darmstadt angeguckt. Und sein Co-Trainer
ja.
War in
Fotheringham.
Oh, genau. In Rostock. Ja. In Rostock und hat sich den HSV angeguckt als möglichen Gegner, der es ja dann auch am Ende geworden ist. Also, ja, die beiden bereiten sich dann schon mal vor auf die Relegation.
Der Felix hat sich gut versteckt, muss ich sagen. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Hätte ihn gerne auf ein Bier eingeladen, aber irgendwie war er nicht da. Aber wir haben es ja schon angedeutet, der Kampf in der ersten Liga war auch sehr, sehr spannend. Und wenn die Hertha ja auf Platz 16 gerutscht ist, muss sich da ja was getan haben. Und ich würde mal sagen, wir starten da einfach gleich damit, wie es dazu gekommen ist. Und ich würde dir gerne mal das Stuttgart-Köln-Spiel überlassen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz geil, wenn wir damit anfangen, oder?
Ja, Stuttgart-Köln in Stuttgart. Ausverkauftes Haus, viele Stuttgart-Fans, auch viele Köln-Fans, die ja nicht ganz aus eigener Kraft, aber zumindest mit einem Sieg Chancen auf dann den einen der Europa-League-Plätze gehabt hätten. Dazu hätte aber zeitgleich Union Berlin nicht gewinnen dürfen, zumindest. Das ist ein bisschen das Coole natürlich, wenn alle zeitgleich spielen, dass man ja, dass so ein Spiel auch ganz verschiedene Phasen bekommt, weil die Spieler natürlich auch irgendwie mitkriegen, okay, wie steht's jetzt da, wie steht's da? Ich meine, in der Halbzeit wird sowas auch besprochen. Die Trainer sowieso auf der Trainerbank kriegen das mit. Deswegen hat man gerade in dem Spiel, fand ich, krass gemerkt, wie auf einmal Sachen umgeschwungen sind, weil dann Union Berlin zeitgleich geführt hat und Köln dann eigentlich keine Chance mehr hatte, aber und so das Spiel ganz viele Facetten bekommen hat. Tatsächlich Stuttgart mit einer super Anfangsphase, keine Nervosität gespürt, fand ich zumindest. Sie waren deutlich besser. Sind völlig verdient 1-0 in Führung gegangen. Kalajdzic verschießt erst einen Elfmeter. Die darauf folgende Ecke köpft er dann ein. Weiß nicht, wie Trauer und Freude so nah beieinander liegen können, hat man da gesehen innerhalb von Sekunden. 1-0. Daraufhin Stuttgart Chancen gehabt auf 2 oder sogar 3-0 erhöhen. Das haben sie allerdings verpasst. Ja. So kam es dann in der zweiten Halbzeit dazu, dass Müller im Tor der Stuttgarter einen kleinen Patzer sich geleistet hat und einmal kurz daneben gefischt hat und Modest somit die Chance geboten hat, das 1-1 zu erzielen. Und dann war es tatsächlich Spiel auf 2 Tore. Beide Mannschaften wussten dann irgendwie hinten raus, naja, Niederlage ist dann auch egal. Das heißt, sie konnten mit offenem Visier spielen. Zwischendrin dann der BVB ausgeglichen gegen Hertha. Das heißt, die Stuttgarter wussten, okay, BVB ist drauf und dran, die Hertha vielleicht zu schlagen. Das heißt, mit dem Sieg geht was. Die Kölner haben mitbekommen, dass Union es da unentschieden steht. Das heißt, sie hätten auch mit dem Sieg was bewirken können. Und so war es tatsächlich am Ende. Spiel auf 2 Tore. Beide Mannschaften mussten gewinnen, um für sich das Beste rauszuholen. Ecke in der Nachspielzeit. Und am zweiten Pfosten steht Wataru Endo. Ich glaube, hatte man bei Köln nicht so richtig als kopfballstarken Spieler auf dem Zettel. Ist er letztendlich auch nicht. Allerdings ist er schneller und eher am Ball als der Kölner Abwehrspieler und nickt zur Freude aller Stuttgart-Fans zum 2:1 ein. Zeitgleich oder sogar ein paar Minuten früher hat der BVB das 2:1 gegen die Hertha erzielt. Und somit war dann relativ fix klar, dass die Stuttgarter mit diesem 2:1 sich an den Berlinern vorbeischieben und den sicheren Klassenerhalt feiern können. Platzsturm inklusive, Stuttgart-Fans feiern, Kölner-Fans am Ende auch. Da war dann auch klar, dass die Unioner das Spiel auch gewonnen haben und dann hätten sie selber mit einem eigenen Sieg nichts mehr ausrichten können. Deswegen da dann doch auch eher Feierlaune über den Conference League Platz und die Stuttgarter haben den Klassenerhalt tatsächlich safe gemacht.
Hat sich dann vielleicht doch über kurz oder lang die spielerische Finesse durchgesetzt. Glücklicherweise, will ich sagen. Wir schwärmen ja schon relativ oft von VfB, was sie da wieder gezeigt haben. Also vor allem die Anfangsphase, wenn du weißt, dass es für dich darum geht, ob du in der Liga bleibst, Relegation spielst oder vielleicht sogar drin bleibst. Wie sie das gemacht haben, war furios, Fans natürlich dazu beigetragen, Stimmung auch grandios. Und gleich beende ich auch meine Lobeshymne über den VfB. Für Endo freut es mich besonders. Für mich einer der besseren Sechser in der Bundesliga. Spielt immer sehr unscheinbar, ackert viel, läuft viel, führt gute Zweikämpfe. Kann Kopfballtore, war nicht sein erstes in dieser Saison. Super Typ, ich bin ein großer Fan von Wataru Endo. Ja, und FC haben ja letzte Woche schon Platzsturm gemacht und gefeiert, wie sonst was. Da hat man dann wahrscheinlich friedlich zusammen in Stuttgart Downtown gefeiert. Ich weiß nicht, ob man da gut feiern kann. Ich war noch nicht in Stuttgart. mache ich doch mal gleich weiter mit dem von dir schon. Eigentlich hast du es ja schon mitgenommen, das Dortmund-Hertha-Spiel. Vor Anpfiff gab es ein paar Tränchen, denn Schmelzer wurde verabschiedet, unter anderem Schmelzer und Michael Zorc nach 44 Jahren im Verein, 20 Jahre als Spieler, 24 Jahre als Sportvorstand. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er aufhört, tatsächlich. Ich habe es jetzt erst bei Sky in der Konferenz erfahren.
Echt? Okay. Ja. Ich hatte es irgendwie schon vor ein paar Wochen gehört. Ich weiß gar nicht, wann genau.
Aber es lohnt sich doch immer, die Sky-Konferenz zu schauen, nicht erst um 15:30 Uhr einzuschalten. Ja. Zum Spiel. Es ging gemächlich los. Also war eigentlich das Spiel, was man erwarten konnte. Dortmund viel Ballbesitz, aber keine Chancen rausgespielt. Hertha nutzt dann die erste per Elfmeter durch Ishak Belfodil, der vorher von Zagadou gefoult wurde. War kein Abseits und Kontakt ist da, er zieht den Fuß weg. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Elfmeter korrekt ist. Irgendwelche Einwände? Nee, ja. Keine Einwände. Danach, das war in der 18. eigentlich selbes Bild. BVB hat den Ball, 74% sind es dann im Endeffekt, aber keine Chancen. Da haben sie dann über 90 Minuten auch nur 8 zustande gebracht. Zweite Halbzeit war dann schon ein bisschen chancenreicher, aber bei 8:5 Torschüssen insgesamt. Auch jetzt nicht das Chancenfestival. In der 68. ist es dann Haaland, der einen Elfmeter souverän verwandelt. Ja, ein bisschen Glück hat, dass Lotka den Ball nicht mit den Beinen entscheidend klären kann. Vorher war ein Handspiel von Plattenhardt, ich glaube auch unstrittig, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Haller macht den Ausgleich und dann ist es 16 Minuten später, 84. Youssoufa Moukoko, der das 2:1 für Dortmund macht und damit auch den dritten Matchball, den Hertha hat, quasi für Hertha verballert. Denn Hertha hatte jetzt dreimal die Möglichkeit, sich entscheidend abzusetzen, haben sie nicht gemacht. Dementsprechend geht es am Donnerstag in die Relegation und am Donnerstag sogar nach Hamburg, meine ich. Erst beim Zweitligisten, richtig?
Nee, erst
beim Erstligisten.
Ah ja, nur gucken. Erst im Olympiastadion.
Auch nicht schlecht. Ja, zum Spiel habe ich tatsächlich sonst nichts. Dortmund, ja, für die ging es ja um gar nichts mehr. Hat durchgezogen, fand ich gut. Ich hätte mich auf das Interview mit Magath gefreut, hätte Hertha gewonnen und Dortmund hätte so ein bisschen Schönwetterfußball gespielt, wie manch andere Verein in Mainz, wo er sich dann schon drüber aufgeregt hat. Aber ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Die Hertha hat es lange Zeit in der eigenen Hand gehabt und hätte die Schützenhilfe eigentlich ja so nicht nötig gehabt, aber gut. Ja.
Mach's unten fertig.
Bitte?
Mach's unten fertig.
Untenrum fertig.
Ja, also für brauchen wir ja also nicht. Untenrum fertig auch.
Bielefeld, ja. Leipzig. Voraussetzung, Bielefeld hätte einen hohen Sieg gebraucht und am besten eine hohe Niederlage für Stuttgart. Da wäre rein theoretisch noch was möglich gewesen. Allerdings Gegner RB Leipzig, da war dann nicht davon auszugehen, dass man hoch gewinnt. Einzige, was man natürlich hätte schaffen können, war es den Leipzigern die Champions League noch zu versauen, weil die brauchten zumindest mal einen Punkt, um safe dabei zu sein. Und Freiburg durfte parallel dann eben nicht gewinnen, falls sie dann doch verlieren sollten. Das war allerdings, glaube ich, knapper, als den Leipzigern am Ende lieb war. Bielefelder, mein gewohntes Spiel gegen Leipzig, sie haben sich dann doch eher meiste Zeit aufs Verteidigen konzentriert. Am Ende stehen 20-9 Torschüsse für die Leipziger. Leipziger waren schon die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit gab es dann eher hinten raus die besseren Chancen für die Leipziger. Nkunku hier und da mit guten Abschlüssen. Haben sie verpasst, in Führung zu gehen. Und dann waren die Bielefelder durchaus auch in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0-0. Ich meine, da ist alles möglich. Jani Serra ist es dann in der 70. Spielminute, der tatsächlich den Führungstreffer für die Bielefelder erzielt. Und ja, ein bisschen nochmal die Stimmung anhebt in Bielefeld. Ich meine, das war vor dem Spiel eigentlich schon klar, dass das der Abstieg sein wird. Man hat aber trotzdem, wie ich fand, ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert gegen RB Leipzig, die immerhin Euroleague im Halbfinale standen, jetzt im DFB-Pokalfinale spielen und dann auch Champions League spielen werden tatsächlich nächstes Jahr. Denn Orban ist es in der 93. Spielminute, der dann zum 1-1 einköpft nach einem Freistoß, meine ich, von Dominik Szoboszlai. Somit den Punkt holt für RB Leipzig, den wichtigen, der dann am Ende die Champions League Quali klar gemacht hat. Und Bielefeld mit einem 1-1, einer sehr, sehr stattlichen und guten Leistung aus der Bundesliga verabschiedet. 28 Punkte, Platz 17, bedeutet zweite Liga für Arminia Bielefeld nächstes Jahr.
Und das Ganze ohne ihren Keeper Stefan Ortega. Viele Emotionen vorm Spiel schon. Auch nach dem Spiel im Interview, Stefan Ortega verlässt Arminia Bielefeld. Wohin ist für ihn? Ja, bitte.
Das wollte ich nur gerade, das Ziel steht noch nicht fest. Ne?
Genau,
also, ja. Also, vielleicht steht schon fest, nur es weiß bisher noch keiner.
Außer wurde er noch nicht kommuniziert, quasi. Genau.
Schalke Welche Bremen Bundesliga als Aufsteiger. Braucht denn ein Torwart?
Schwierig.
Schwierig, ne? Ich habe auch überlegt.
Gehen wir mal die Tabelle kurz.
Union?
Ja, war ich auch gerade, ist die Frage, was Lute macht. Wie lange er noch macht. Sonst, was ist mit Ginkiewicz in Augsburg? Ist er noch glücklich da? Bleibt er da?
Bisher habe ich nichts anderes gehört, aber.
Ja, sonst schwierig. Also, ich sehe auch bei Hertha oder Hamburg erstmal kein akutes Torwartproblem, wenn ich ehrlich bin.
No.
Ja, dann muss er sich vielleicht mit der als Nummer 2 beglücken oder in Leverkusen wird noch ein Torwartplatz frei. Habe ich auch schon mal was gehört, dass da vielleicht Rochaden geben könnte.
Okay.
dass Radetzky vielleicht woanders hinwechselt und dann wäre Ortega natürlich eine sehr, sehr billige und sehr, sehr gute Alternative auf jeden Fall. Ja. Ja, zum Spiel hast du eigentlich schon alles gesagt und zur Tabelle hast du auch schon alles gesagt. Sehe ich das richtig? Ja, das
sehe ich richtig. Ich glaube.
Dann bleibe ich doch da unten und kümmere mich um Platz 14 und 18, die gegeneinander gespielt haben. Der FC Augsburg hat Greuther Fürth empfangen. Es ging um gar nichts. Das war aber nicht das einzige Spiel, in dem es um nichts ging. Aber es war eins der härteren von den besagten Spielen. 21 zu 18 Fouls waren es dann am Ende. Also es war dann doch ein Bayern-Derby. Jeder wollte zeigen, dass er dann ja, im Endeffekt für kurze Zeit die Nummer 2 in Bayern ist, hinter dem FC Bayern München. Vorm Spiel Stefan Leitl, Trainer von Greuther Fürth, mit Corona erkrankt. Dementsprechend war sein Co-Trainer André Mijatovic der Chef. Beide gehen zu Hannover. Jetzt steht fest. Zum Spiel. Erster Aufreger, 11. Minute. Ist es dann Raschel, der André Hahn fault. Und vollkommen zu Recht gibt es Elfmeter für Augsburg. Und den Elfmeter macht Daniel Caligiuri souverän rein. Sascha Burchert im Kasten, keine Chance. Ja, Spiel plätschert zumindest, was die Torschüsse angeht, hin und dahin, sage ich mal. Das 1-1 durch Jessica Gang kam in der 24. Fällt dann auch so ein bisschen aus dem Nix. War eigentlich ein ruhiges Spiel und dann schießt er dann mal plötzlich aus rund 16, 17 Metern halbrechte Position. Und dann schlägt der Ball plötzlich im langen Eck ein. Auch wenn man sich die Highlights anguckt, ist das nächste Highlight, was es gibt, tatsächlich einfach das 2-1, was 60 Minuten später fällt. Michael Gregoritsch ist es, der das 2-1 macht. Zwischendurch tatsächlich nichts für Fußballliebhaber, sondern eher für Leute, die auf Fußballarbeit stehen, sage ich mal. Spiel können wir vergessen, 2-1 Augsburg. Ob der Sieg verdient ist oder nicht, fragt im Endeffekt auch keiner nach. Diskussion, was heißt Diskussion? Eine Top-Meldung gab es dann noch nach Abpfiff, denn Markus Weinzierl hat legt seinen Trainerposten bei Augsburg nieder, beziehungsweise hat kein Angebot gekriegt. Ein bisschen undurchsichtig alles da. Auf jeden Fall ist die Beziehung zwischen ihm und seinem Chef Stefan Reuter nicht mehr ganz so gut, wie sie mal war. Und dementsprechend hört Herr Weinzierl in Augsburg zum Saisonende, also jetzt, auf. War das für dich zu erwarten?
Nee, durchaus überraschend. Hat er selber auch gesagt, dass er eigentlich auch eher was Längerfristiges vorhat, aber irgendwie dann die Entscheidung in den letzten Tagen oder den Abend vor dem Heimspiel dann gefällt hat. Weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist. Tatsächlich hat er auch vorher Stefan Reuter nicht informiert, sondern der hat es dann auch über dieses Interview eben bei Sky erfahren. Werden sich anscheinend nicht so leiden können, die beiden. Aber irgendwas ist da auf jeden Fall im Argen gewesen.
Ist ja nicht das erste Mal, dass das bei einem Bundesligisten war. Siehe Wolfsburg vor genau einem Jahr eigentlich.
Ja.
Nachfolge steht natürlich noch nicht fest. Wenn Stefan Reuter es gestern auch erst erfahren hat, wird er jetzt keinen Verrat haben, glaube ich.
Nein.
Bayern Derby, hast du noch was?
Nein. Ausverkauftes Haus in Augsburg fand ich bemerkenswert tatsächlich für diese Partie, für die Bedeutung der Partie am Ende. Durchaus bemerkenswert.
Ja, relativ kurzer Weg, ne, für die Fürth. Und letzte Bundesligaspiel. Ja.
Gut. Mache ich mal mit dem Rhein-Main-Derby weiter. Das nächste Spiel, bei dem es um nichts ging. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt mit der Generalprobe vor dem Euroleague-Finale gegen Glasgow am kommenden Mittwoch. Deswegen die Aufstellung fast vielleicht sogar am interessantesten bei der Eintracht. Tatsächlich sah das für mich nach voller Kapelle aus und einspielen für Mittwoch. Das ist, glaube ich, so die erste Elf, die sie auch am Mittwoch aufstellen werden. Einzige Personalie, die da noch eventuell fehlen könnte, ist Lindström, der ja noch, glaube ich, mit seiner Verletzung zu kämpfen hat und noch hofft, glaube ich, bis Mittwoch fit zu werden. Dann wird er wahrscheinlich auch eher von der Bank ein Kandidat sein. Deswegen erste Elf und wichtigste Nachricht dann für die Frankfurter vorneweg. Es hat sich, soweit ich weiß, keiner verletzt. Das war dann, glaube ich, auch so das Hauptaugenmerk wahrscheinlich am Ende. Ansonsten munteres Spielchen. Die Frankfurter, glaube ich, zweimal so die Anfangsphase ein bisschen verpennt. Mainz geht früh in Führung, 10. Spielminute. Danach dreht die Eintracht das Spiel. Tuta, Torschütze und Boré, 2:1 Halbzeitstand. Dann die Frankfurt auch Beginn der zweiten Halbzeit verschlafen. Ingwertsen mit seinem zweiten Treffer kommt zum Ausgleich. Und dann weiter munteres Spielchen, Chancen hüben wie drüben. Am Ende bleibt es beim 2:2, wie ich fand, leistungsgerecht das Ganze. Statistiken auch 13:12 Torschüsse für Mainz 05. Passquote identisch, 77%. Spricht dann viel für ein gerechtes Unentschieden. Und die Frankfurter, ja, mit Licht und Schatten, würde ich sagen, vor ihrem Finale. Allerdings wird man, glaube ich, am Mittwoch vielleicht dieselbe Elf erwarten können, allerdings mit einer ganz anderen Spannung und Intensität auf dem Platz. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Am Ende bedeutet das dann noch, glaube ich, ein Sprung nach oben für die Frankfurter, was den Platz angeht, dadurch, dass Bochum verloren hat.
Ja.
Platz 11 jetzt am Ende und die Mainzer einstellig auf Platz 8.
Ja, also defensiv war es eigentlich so das Spiel, was man sich so vorstellt, wenn man denkt, es geht um nichts mehr, also alles mit gewissem Abstand verteidigt, sage ich mal. Da wollte keiner jetzt die letzte Intensität rausprügeln aus sich. Aber trotzdem eigentlich relativ ansehnlich dafür, dass es um nichts mehr ging. Und ich glaube auch für den Schiedsrichter, ich weiß jetzt nicht genau, wer in Mainz war, aber auf jeden Fall war es mal ein entspanntes Rhein-Main-Derby. Soll ja auch mal das ein oder andere Mal ziemlich zur Sache gehen, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Und für Frankfurt eigentlich auch mal ganz schön, mit Punkten aus dem Derby und aus Mainz zurückzukommen, auch wenn es eigentlich sehr irrelevant ist. Hauptsache, es hat sich keiner verletzt. Ich habe eine Liste gemacht, weil auch so für weiteren Verlauf nicht, dass wir irgendein Spiel vergessen. Das waren 5, dementsprechend Halbzeit. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wer ist der Spieler des Spieltags, hast du dir diese Frage auch gestellt?
Habe ich mir gestellt. Ich habe sie beantwortet mit dem Matchwinner und wahrscheinlich fast den wichtigsten Tor in seiner Karriere beim VfB Stuttgart in der Nachspielzeit per Kopf, war Taru Endo. Auch in dem Spiel sehr, sehr viel gelaufen, Motor gewesen im Stuttgarter Mittelfeld und dann eben dieses unfassbare, wichtige Tor. Zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen, auch mit seiner nicht gerade riesigen Körpergröße dann per Kopf da gewesen und das Ding ins Netz gehauen. Deswegen ist er für mich der Spieler des Spieltags, war Taru Endo.
Ja, was ich von ihm halte, habe ich ja schon erwähnt. Gute Wahl. Ich habe mich eher in ein Stadion begeben, in dem es auch um nichts mehr ging. Über das Spiel haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Ich rede von Borussia Mönchengladbach und Jonas Hofmann, der 2 Tore erzielt hat und ich meine 1 vorbereitet hat. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat er 2 Tore gemacht, das weiß ich. Offensiv gut dabei. Klar, die Gegenwehr der Hoffenheimer war jetzt auch in manchen Situationen nicht ganz so, wie man sie jetzt vielleicht am 12. Spieltag an den Tag legt. Aber trotzdem musst du erstmal 2-mal das Tor treffen. Einmal eiskalt geblieben und Baumann schön umkurvt. Und beim zweiten verwertet er einen schnell ausgeführten Freistoß von Player sogar. Deshalb für mich Jonas Hofmann, mein Spieler des Spieltags. Und ich würde sagen, dass ich auch gleich mit dem Spiel weitermache. Mhm. wenn ich es finde, da haben wir es. Gladbach-Hoffenheim, unterm Strich haben wir einen 5-1 da stehen. Und das, obwohl die TSG unfassbar gut reinstartet, sich dann auch früh belohnt, André Kramaric, dritte Minute. Kalte Dusche für die Gladbacher, die Stimmung war auch dann nicht mehr ganz so gut. Die Gladbacher brauchten ein bisschen, hatten dann nach dem, also direkt nach dem Tor gab es eine sehr, sehr wilde Phase, viel Meckerei, viel versteckte kleinere Fouls und die Spieler alle irgendwie schon gleich auf 180 gewesen. Es hat sich dann glücklicherweise für alle Beteiligten schnell gelegt. TSG kam damit dann nicht ganz so zurecht, nicht mehr viel nach vorne gebracht. Lars Stindl in der 26. trifft für Gladbach zum 1-1, nachdem Olli Baumann den Ball nicht festhalten kann und nur abprallen lässt. Kurz vor der Pause ist es dann Alassane Plea über die Entstehung des Elfmeters, den Plea dann zum 2-1 reinmacht, würde ich gerne sprechen. Kevin Vogt macht Kevin Vogt Dinge. Im Strafraum nimmt er den Ball ganz cool an, denkt, hat Zeit. Ja, dann ist Plea da und er holzt Plea komplett um. Vielleicht auch einen kleinen Vorwurf an seine Kollegen, die da auch sagen können, dass da ein Hintermann kommt. Ja, aber Kevin Vogt sieht auf jeden Fall sehr unglücklich aus in der Entstehung. Wird er vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so machen. ja, dann war es aber tatsächlich noch nicht genug. Jonas Hofmann kurz vor der Pause in der ersten Minute der Nachspielzeit macht dann das 3-1 zu eigentlich einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie man es oft sagt. Ja, zweite Halbzeit, gleiches Bild, Hoffenheim nach vorne nicht so viel, haben dann zwar von den Gladbachern mehr Spielanteile bekommen, aber konnten sich dies nicht nutzen. Embolo nach Vorlage von Neuhaus, der einen guten Steckpass spielt, ist alleine durchchippt über Baumann zum 4-1. Viertelstunde später ist es dann Jonas Hofmann, der den schnell ausgeführten Freistoß von Plea super runterpflückt und dann im Tor unterbringt zum 5-1 Endstand. Es gab dann noch die Einwechslung von Matthias Ginter. Und da war die Stimmung dann nicht ganz so gut. Also Verabschiedung, ja, paar Minuten kriegen auch schön. Aber es gab dann doch ein lautstarkes Pfeifkonzert, als der Name auf der Leinwand eingeblendet wurde. Also ich glaube, da sind dann auch alle Beteiligten froh, dass jetzt die Saison vorbei ist und dass man endlich dann getrennte Wege geht. Endlich, zumindest nach den letzten 4 Wochen. Und Stichwort getrennte Wege. Adi Hütter hat kurz nach dem Spiel, also man hat sich dann noch von den Fans verabschiedet mit Mannschaft, hat den 5-1-Sieg noch gefeiert und dann ging es für ihn relativ schnell in die Kabine, hat seine Mannschaft zusammengetrommelt und dann hat er gesagt, dass er zur neuen Saison kein Trainer von Borussia Mönchengladbach mehr ist. In beidseitigem Einvernehmen, hieß es, hat man sich getrennt. Auch hier die Frage, kam es für dich überraschend?
Ja, also tatsächlich, es war eine überraschende Nachricht auf jeden Fall. Weiß natürlich nicht hinter den Kulissen. Ich habe gelesen, dass eventuell einige Führungsspieler nicht mehr ganz hinter ihm standen und so. Und dann wird es natürlich schwierig. Aber anscheinend hat man sich da, glaube ich, sehr konstruktiv auch zusammengesetzt und dann das nicht wie im Fall Weinziel alleine entschieden, sondern tatsächlich mit Sportvorstand und dem Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach zusammen. Und Adi Hütter meinte, dass er tatsächlich auch viel Geld für ihn bezahlt. Das war dann natürlich war Max Eberl zu der Zeit, der nicht mehr da ist. Allerdings, ich meine, es war ein Auf und Ab am Ende in der Saison. Auch viele Personalfragen, was nicht so einfach ist. Und so deswegen, ich fand jetzt nicht so, dass er unbedingt einen krass schlechten Job abgeliefert hat. Man hat ein unfassbares Spiel im DFB-Pokal gegen die Münchner gemacht, wo man ja gesehen hat, was in der Mannschaft steckt eigentlich. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch für die Ziele, die man hatte, zu wenig. Allerdings fand ich es doch abseits des Platzes andere Probleme gab, die es dann schwierig gemacht haben für den Trainer, sich komplett auf seine Arbeit zu konzentrieren. Aber gut, am Ende ist es so. Ich bin mal gespannt, was er machen wird. Ich habe an einen Herrn Bobisch gedacht und an eine Hertha aus Berlin, die einen Trainer suchen wird oder sucht für nächstes Jahr. Weiß ich nicht. Ich meine, die beiden kennen sich ja aus Frankfurter Zeiten, damals sehr erfolgreich gewesen. Weiß allerdings nicht, ob die Hertha die richtige Mannschaft für ihn ist.
Hashtag Mission Wiederaufstieg. So schnell wird aus Halbfinale beim FC Chelsea an der Stamford Bridge plötzlich 1000. Oder was haben wir da noch? Nee, Aue ist abgestiegen, Ingolstadt auch. Ja, also ich meine, ich bin ja schon relativ lange davon überzeugt gewesen, dass der Rücktritt von Eberl dann auch gleichbedeutend mit der Entlassung von Adi Hütter im sehr, sehr engen Zusammenhang steht. Dementsprechend kam es für mich nicht ganz so überraschend. Aber ja, 37 Spiele hat er für Gladbach an der Seitenlinie gestanden, ab und an auch mit Corona zu Hause auf dem Sofa gesessen. 14 Siege, 9 Unentschieden, 14 Niederlagen. Ja, gut ausgeglichen, die Statistik in Gladbach für ihn. Platz 10 in der Liga und das Pokal aus. Also klar, 5-0, 5-1 gegen Bayern gewonnen. Souverän, aber dann eine Runde später in Hannover 3-0 verloren beim Zweitligisten. Dementsprechend eine Saison, mit der man in Gladbach eigentlich nicht zufrieden sein kann, vor allem wenn man eigentlich als Champions-League-Mannschaft, ehemalige Champions-League-Mannschaft, ins Rennen gestartet ist. Aber naja, mal schauen, wer der neue Trainer in Gladbach wird und wohin Adi Hütter geht.
Ja. Vielleicht ja, auch zum VfL Wolfsburg. Kommen wir erst zur Personalie. Tatsächlich nach dem Spiel gegen Bayern, beziehungsweise jetzt heute am Sonntag erst, kam dann die Nachricht, dass Florian Kohfeldt und der VfL Wolfsburg auch getrennte Wege gehen. Also vielleicht nicht ganz so krass wie im letzten Jahr, aber das Trainerkarussell in der ersten Liga dreht sich dann doch mal wieder ein wenig. Man hat sich entschieden, dass ja, so richtig, als er übernommen hat, keine Entwicklung gefehlt hat. Sehr viel Licht und Schatten dann, glaube ich, mit hohen Niederlagen glaube in Dortmund, dann hohen Siegen die Woche danach gegen Mainz und also wirklich sehr ja, komischen und inkonstanten Leistungen. Hat man dann jetzt entschieden, Florian Kohfeldt muss den VfL Wolfsburg verlassen, also auch da Platz an der Seitenlinie frei. VfL Wolfsburg vielleicht, eine Mannschaft für Adi Hütter. Von der reinen Mannschaft auf dem Papier würde ich sie jetzt erstmal ähnlich einschätzen wie Borussia Mönchengladbach. Ich meine, mit dem großen Konzern im Hintergrund sind es ja schon, ist ja schon das Ziel, immer europäisch irgendwie dabei zu sein. Ich weiß es nicht, ob ihn das reizen würde. Aber gut. Das Spiel Wolfsburg-Bayern, das ging am Ende um die goldene Ananas.
Goldene Ananas, da ist sie.
Wolfsburger am Anfang, ich fand mit viel Respekt die Münchner eigentlich ja, Herr des Spiels gewesen. 2-0 in Führung gegangen, sogar das 3-0 durch Musiala erzielt. Das allerdings aufgrund einer Abseitsstellung, meine ich, von Davis, glaube ich, der im Sicht- oder Schussfeld des Wolfsburger Keepers steht. Deswegen 2-0 Führung, die Münchner dann noch vor der Halbzeitpause hergeben. Wind ist es mit dem 2-1. Und ja, danach Münchner ihr Gesicht gezeigt, wie auch die restliche Saison. Hinten sind sie anfällig, nach vorne jederzeit in der Lage, auch ein Tor zu schießen. Hatten auch die Chancen. Wolfsburg macht dann aber durch Kruse das 2-2, was dann letztendlich auch der Endstand ist. 26-9 Torschüsse für die Münchner, die dann alles in allem schon bessere Chancen hatten, aber ja, hinten auch anfällig waren. Und wie gesagt, am Ende ging es hier tatsächlich um nichts. Die Wolfsburger kommen nach 0-2 zurück. 2-2 gegen die Bayern. Die wichtigste Personalie oder Nachricht auch in dem Spiel ist oder war Robert Lewandowski. Und er hat es schon vorm Spiel, wurde schon gemunkelt und dann tatsächlich wurde es nach dem Spiel von ihm und auch von Hasan Salihamidžić dann bestätigt, dass er den Vertrag nicht verlängern wird bei den Bayern. Die jetzt vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Entweder verkaufen sie ihn jetzt in diesem Sommer und generieren noch das ein oder andere Millionchen. Oder sie geben ihn ablösefrei her im nächsten Sommer. Felix, was würdest du tun?
Was ich tun würde? naja, die Frage ist, erstmal würde ich mir den Markt angucken, was es so denn für potenzielle Abnehmer für Lewandowski gibt und was es denn auch für Ersatz gibt. Dann würde ich, glaube ich, Lewandowski versuchen, in diesem Sommer noch zu verkaufen, wobei es natürlich dann auch immer relativ schwierig ist, wenn alle auf diesem Planeten wissen, dass der nächste Saison ablösefrei ist. Dementsprechend wird man da keine Rekordablöse mehr generieren können, aber man wird eine Ablöse generieren können. Und nachdem man das mit Boateng und Alaba und jetzt auch Süle schon so gut praktiziert hat, dass man da drei sehr, sehr gute Innenverteidiger ablösefrei gehen lassen hat, kann ich mir vorstellen, dass man das jetzt mit Lewandowski nicht macht. Ob es dann im Endeffekt die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Hätte man das Ganze vielleicht 3-4 Wochen vorher gewusst, hätte man einen jungen deutschen Stürmer aus Salzburg vielleicht dann doch eher nach München gelotst und hätte da mitgeboten um Karim Adeyemi, auch wenn es vom Spielertyp ein komplett anderer Stürmer ist. Aber so, ich weiß nicht. Also wer wäre denn deiner Meinung nach ein Ersatz für Lewandowski, der auch vom Finanziellen her in einer ähnlichen Region ist?
Patrick Schick. Finde ich interessant.
Ja, aber meinst du, ja, Patrick Schick auf jeden Fall, wäre für Bayern was, aber meinst du, dass Leverkusen Patrick Schick für unter 80 Millionen gehen lässt? Ich werfe jetzt mal eine Summe in den Raum.
Weiß ich nicht. Das weiß nur wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr Rudi Völler, aber
ja.
Ja, schwierig. Ansonsten ein Personal, die ich jetzt letztens gelesen habe oder gehört habe, ist Luka Jovic, der für unter 20 Millionen zu haben wäre und ja auch schon mal in der Bundesliga ein ganz gutes Bild abgegeben hat. Ich weiß es nicht.
Habe ich auch gehört, dass er in der Bundesliga gut abgeliefert haben soll. Ja, aber er hat ja jetzt sehr, sehr wenig Spielzeit in Madrid. Und dann würde ich vielleicht doch eher ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und einen anderen von der Büffelherde holen. Ist ja auch im Gespräch gewesen bei Dortmund. Sebastian Haller. Also da finde ich tatsächlich diese Personalie noch interessanter. Von der Spielweise her könnte er zu München passen. Also sagen wir mal, den Ball vorne halten und dann die Außenspieler, die ja auch ein bisschen Fußball spielen können in München, gut einsetzen kann. Das fände ich tatsächlich auch sehr interessant. Und ich glaube, dass Haller billiger sein wird als Schick.
Ja.
Aber um das Finanzielle muss sich Brazzo kümmern. bin ich mal gespannt, wen er da aus dem Hut zaubert und was er macht. Ja. Im Endeffekt kann ich dir jetzt schon garantieren, egal was er macht, das wird für 80% der Leute, der fußballinteressierten Deutschen, das Falsche sein. Also, er wird definitiv Bad News über sich und seine Arbeit lesen in Causa Lewandowski. Haken wir es ab. Thema Lewandowski und auch Thema Wolfsburg-Bayern. Und dann würde ich sagen, springe ich doch zu angesprochenem Patrick Schick, der eine Vorlage erzielt hat. Bei Leverkusen gegen Freiburg. Freiburg hätte gewinnen müssen für den Champions League-Platz. Sie hatten es in der eigenen Hand, meine ich. Ist das richtig?
Die Freiburger?
Ja.
Leipzig hätte verlieren müssen.
Genau, Leipzig hätte verlieren müssen. Korrekt. Ja, aber die Freiburger, erste Halbzeit fand ich sehr, sehr komisch. Leverkusen irgendwie nix offensiv so richtig auf Platz gebracht. In Freiburg jetzt auch nicht so die krassen Chancen. Höhler an den Pfosten und dann war es, glaube ich, noch Grifo, der eine Flanke oder einen Weitschuss gefährlich Richtung Tor bringt, kurz vor der Halbzeit, aber das war es dann auch schon. Zweite Halbzeit, Leverkusen komplett anderes Bild abgegeben, kommen gut rein, kommen besser aus der Pause, gehen dann auch nach 8 Minuten in der zweiten Halbzeit 1-0 Führung durch Alario nach Vorlage von Patrick Schick. Ja, dann trifft Paulinho noch den Pfosten. Dann Yannick Haberer, 88. kurz vor Schluss, lässt die Freiburger nochmal hoffen, denn zu dem Zeitpunkt stand es in Bielefeld 1-0 für Bielefeld. Da kam die Hoffnung für Freiburg nochmal auf, dementsprechend alles nach vorne geworfen. Aber in der 87. ist es dann Palacios, der von der Mittellinie trifft, aber das ist auch nur zustande gekommen bei Marc Flecken, logischerweise vorne war, um dann eben irgendwie noch das 2-1 zu machen. Aber wie eben schon angedeutet, währenddessen Orban ja in Bielefeld das 1-1 gemacht, dementsprechend hätte Freiburg gewinnen können, es hätte ihnen nicht gereicht, um in die Champions League zu kommen. So rutschen sie tatsächlich noch ab auf Platz 6, was, meine ich, bedeutet, dass sie die Quali spielen müssen für die Europa League. Ist das korrekt oder sind sie direkt qualifiziert? Ich beschäftige mich ja damit nicht, weil ich meine, meine Mannschaft steht ja auf 11. Deshalb,
Ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, sie sind direkt qualifiziert, aber...
Ah, das gibt's doch gar nicht.
Das ist sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
Wollen wir da mal gucken.
Aber ich kann dir sagen, dass letztes Jahr kein deutscher Verein die Quali gespielt hat. Demnach müsste es eigentlich ja so sein, dass auch der 6. Platz direkt qualifiziert. Ja.
Grundsätzlich lautet die Regel bezüglich Europa und Europa Conference League. Der Sieger des DFB-Pokals und der 5. der Bundesliga spielen in der Gruppenphase der Europa League. Der 6. startet in den Playoffs zur Europa Conference League. Von wann ist denn der Artikel bitte? Von vor 3 Wochen.
Das war cool, weil der 7. Platz ja die...
Ja, weil Freiburg und Leipzig im Pokalfinale stehen. Dementsprechend sind ja beide international qualifiziert. Deshalb Köln Conference League. Korrekt? Pass auf, wir klären das. Wir lesen uns da unter der Woche vielleicht mal ein bisschen intensiver rein und besprechen das dann nächste Woche.
Wir liefern das nach, ja.
Genau. Auf jeden Fall Freiburg Platz, jetzt habe ich die Tabelle weggemacht, Platz 6. Werden noch von Union Berlin überholt. Aber ja, da ist dann die Freude, glaube ich, dann ab übernächster Woche auch in Freiburg angekommen, dass man international spielt. Und die Trauer, dass man die Champions League verspielt hat, in Anführungszeichen, vielleicht nicht mehr ganz so groß.
Ja, also ich glaube, den Leipzigern war man in Freiburg doch schon fast näher dran, als den Leipzig am Ende lieb war. Wie gesagt, 1-0 haben sie Leipziger hinten gelegen, zu dem Zeitpunkt, wo die Freiburger das 1-1 markiert hatten und tatsächlich Chancen hatten, auch den Führungstreffer zu erzielen. Ja, aber am Ende, wie gesagt, wäre es dadurch, dass die Leipziger den Punkt geholt haben, egal gewesen. Verspielt haben sie es dann doch eher vielleicht in den Wochen vorher, wo sie selber noch alles in der Hand gehabt hätten. Aber ja, ein 6. Platz ist unfassbar für die Freiburger, europäisch zu spielen, in einem DFB-Pokalfinale zu stehen nächste Woche, ist unfassbar. Deswegen eine sehr, sehr erfolgreiche Saison.
Bevor du den Spieltag abschließt, habe ich ganz vergessen, dass der Rudi Völler nach 45 Jahren sich verabschiedet. Zumindest von seinem Amt in Leverkusen. Er wird, hat er auch selber gesagt, sich zu den einem oder anderen Thema noch äußern. Man wird ihn nicht komplett los sein. Also die Fußballwelt wird ihn nicht komplett los sein. Ja, gab auch viele Tränen. Verständlicherweise hat Leverkusen geprägt. Viele tolle Momente gehabt mit Leverkusen. Auch als Spieler mit seiner Nationalmannschaftskarriere. Ein ganz, ganz großer Tritt erstmal kürzer. Ich glaube, das trifft es am besten. Ich meine, so vom Rücktritt zu sprechen, ist immer schwierig. Siehe Jupp Heynckes, der dann wieder zurückkam. Aber Rudi Völler hört auch erstmal auf.
Ja, die Gesänge, es gibt nur einen Rudi Völler, schalten durchs Stadion. Ja, letztes Spiel. Union Berlin, VfB Bochum, wir haben eben von einer erfolgreichen Saison für Freiburg gesprochen. Auch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison tatsächlich für beide Mannschaften, die hier an den letzten Spieltagen noch aufeinander getroffen sind. Union Berlin gegen VfB Bochum. Union, wie gesagt, da ging es dann noch um den Platz Euroleague oder Conference League tatsächlich im Kampf mit Köln und dann letztendlich auch Freiburg um Platz 5 beziehungsweise dann Platz 6. Man hat 2-0 geführt zur Halbzeit. Grisha Brömel wieder Torschütze gewesen, der in den letzten Spielen häufiger getroffen hat und die Unioner verlassen wird zum Ende der Saison. Richtung Hoffenheim tatsächlich. Ich glaube, da hat er früher in U-Mannschaften gespielt, in Hoffenheim so ein bisschen groß geworden. Deswegen vielleicht eher so eine Rückkehr in die Heimat für ihn. Dann doch lässt sich der Wechsel so erklären, weil ansonsten, glaube ich, ist es für ihn sehr, sehr ärgerlich, dass er nächstes Jahr verpassen wird, die Union Berlin Euroleague spielen wird, auch mit den Fans immer. Heimspiele sind da, glaube ich, echt immer ein Fest. 2-0 zur Halbzeit. Danach kommt Bochum tatsächlich nochmal zurück. Zoller, der längste Zeit der Saison gefehlt hat, trifft dann im letzten Spiel nochmal 2-1 in der 55. Spielminute und Löwen ist es in der 79. markiert das 2-2, ehe dann Avoni den Schlusspunkt setzt und mit dem Siegtreffer dann den fünften Platz am Ende klar macht für Union Berlin. Also die Berliner Europa League nächstes Jahr, 5 stärkstes Team der Bundesliga, muss man dann letztendlich so sagen, ist dann schon eine Hausnummer. Und die Bochumer auf Platz 13 dann doch noch, glaube ich, 2 Plätze tatsächlich hergeschenkt. Aber letztendlich dann auch für sie eine sehr, sehr gute Saison.
Ja, 40-Punkte-Marke geknackt. Und wie man den Sieg in Dortmund gefeiert hat, als dann der sichere Klassenhalt feststand, spricht, glaube ich, was das angeht, Bände. Da ist dann egal, ob man nun auf Platz 11 oder Platz 13 die Saison beendet. Hauptsache, man spielt ein weiteres Jahr erstklassig. Und Union, ja, Euroleague, ich glaube, fantechnisch, wenn ich mir das mal so angucke, ist für die Deutschen Euroleague und Conference League wahrscheinlich der Wettbewerb, wo die größten Fanreisen Stand jetzt zustande kommen. Ich glaube, da können wir uns auf das ein oder andere Fußballfest freuen. Ich hoffe, dass die drei Mannschaften das dann auch kompensieren können und in der Liga dementsprechend mithalten können und nicht alle drei um den Abstieg spielen. Das ist ja dann auch schon ab und an mal vorgekommen. Ja. Wäre ein bisschen schade für Freiburg und Köln sowieso, für Union, die sich jetzt ja auch schon seit längerer Zeit etabliert haben in der Bundesliga. Wäre es auch sehr schade, aber sie haben ja dieses Jahr auch schon in der Conference League gespielt, von daher kennen sie die Belastung ja. Ja. Ja, das war's. 34 Spieltage sind rum. Wir haben jetzt auch jedes Spiel besprochen, oder? Habe ich eins vergessen? Nee, meine Liste sagt eigentlich 9 Spiele. Nee. Ja. Top. Was wir so aus der Saison mitnehmen und sowas alles, verschieben wir auf nächste Woche. Da haben wir dann noch 2 Relegationsspiele. Oh. Ich habe jetzt auf jeden Fall zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Tipp-Torspiel-Sieg. Du hast...
Vielen Dank.
Das kann ich jetzt auch vor dem Torspiel schon sagen. Du hast da den letzten Spieltag mit 1 Punkt verloren, könntest ihn mit 2 Punkten verlieren, hast aber dementsprechend noch mindestens 2 Punkte Vorsprung. Das heißt, du hast die Hinrunde mit 12 Punkten Vorsprung gewonnen, ich habe die Rückrunde dann mit 9 oder 10 Punkten gewonnen. Dementsprechend gewinnst du das Tippspiel.
Ja, habe ich es fast nochmal richtig spannend gemacht zum Ende hin.
Das ist korrekt.
Zum Glück tippen wir nicht die Relegation. Noch dazu. Das ist vielleicht nochmal eng geworden, aber ja.
Wir können es ja außer Konkurrenz tippen.
Das können wir natürlich tun. Ja.
können wir ja dann machen. Lass uns erst Bundesligaspieltag abschließen. 1 aus 33 oder sowas. Jede Mannschaft hat getroffen. Ja. Auch Augsburg, Juri und Gregoritsch waren es. Die Tore habe ich mir eingeprägt. dementsprechend zum letzten Mal. Wenn ich bereit bin, legst du los und ich bin bereit.
Okay. Der Sechser spielt den Ball steil an den Strafraumrand. Sein Mitspieler nimmt mit dem Rücken zum Tor an und legt die Pille links raus. Der Offensivmann flankt in die Mitte. Annahme vom Stürmer und Abschluss mit links in die linke Ecke. Tor für
Ah, wenn man sich halt immer nur die kurzen Highlights anguckt. Nimmt den Ball an und mit links ins linkere Eck. Das hört sich jetzt so auf den ersten Hörer ganz stark nach Jonas Wind an. Ich weiß aber nicht, wie das vorher entsteht. Ist das Arnold hat er, glaube ich, ja, es würde passen. Sechser. Auf wen spielt der Sechser?
Auf seinen Mitspieler.
Achso, na, dann. Ja, dann ist der links draußen, ist Max Kruse. Ja, ob ich nun mit zwei oder mit drei verliere. Kürzen wir das Ganze ab. Jonas Wind, VfL Wolfsburg zum. Fuck. Zum. Er macht das erste, ne? Zum 1-2.
Völlig richtig. Xaver Schlager ist es aber, der Sechser. Aber gut, da bin ich jetzt mal nicht so. Der Rest war, ich glaube, Metscher ist es, glaube ich, der mit dem Rücken da zum Tor ist und Kruse völlig richtig links draußen dann mit der Flanke. Also, ja.
Ging gut. War die Vorbereitung heute Morgen. Grüße
Hat
gehen
sich
raus an den
gelohnt, ja.
Darmstädter Verkehrsverbund, der gute Internet hat. Hat sich gelohnt, offensichtlich.
Ja.
Ja, was steht für dich jetzt an? Eine Woche ohne Bundesliga.
Naja, ist ja nicht ganz die Wahrheit, ne?
Ja, Bundesliga ja schon.
Ja, aber Relegation ist da natürlich, das spielt, ich glaube ja Donnerstag, Freitag ist erste und zweite, dritte und dann ja, glaube ich, Montag und Dienstag wieder. Dann ist ja Samstag DFB-Pokal und Mittwoch davor, also es ist ja fast schon also eine Fußballwoche. Obwohl ja eigentlich Bundesliga durch ist.
Aber schön, dass dann so jeden Tag ein Spiel ist bis auf Sonntag. Da gibt es dann also auch nur ein Spiel, da gibt es dann nicht die vollkommene Reizüberflutung.
Völlig
Das ist dann
richtig,
so.
meine Dienstag jetzt dann sogar noch Liverpool, den vorletzten Spieltag dann noch abschließen.
Den Druck
Können auf
ausüben
einen Punkt
können. Ja.
rankommen. Und da ist dann aber, glaube ich, der letzte Spieltag in England am Sonntagabend. Also auch
Ach
der
so.
Sonntagabend. Ich glaube, am 22. Mai ist dann der Sonntagabend. Der Früh, ich glaube, 17 Uhr, 17:30 oder sowas, ist dann letzter Spieltag mit hoffentlich der Entscheidung beziehungsweise einem Punkt Abstand zwischen Manchester City und Liverpool und dann der Entscheidung am letzten Spieltag. Also ab Mittwoch, also ab Dienstagabend, die ganze nächste Woche bis Dienstag, jeden Tag Fußball.
Alles klar. 17 Uhr tatsächlich. Sonntag, 17 Uhr.
17 Uhr, ja.
Meisterschaftskonferenz. Geil.
Völlig richtig. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wie gesagt, wenn wir nochmal einen kleinen Abschluss machen, auch die Relegation dann noch mit reinnehmen. Und ja, schaut euch die ganzen Entscheidungen an. Ich glaube, es wird spannend. Bis nächste Woche. Tschö.